Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Waschanlagen, sogenannte Scrubber, können Schadstoffe aus Abgasen herausfiltern, bevor sie dann saubere Luft in die Atmosphäre blasen. Das ist ein Gewinn für die Umwelt. Wenn diese Waschanlagen aber auf Schiffen stehen und die gefilterten schwarzöligen Schadstoffe am Ende legal im Meer landen, dann sollten wir uns das einmal genauer ansehen. Tun wir auch später in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll. Beginnen wir mit einer Pandemie, nämlich AIDS. Wissen Sie, wie viele Menschen aktuell mit dem HIV-Virus leben? Kleiner Anhaltspunkt, mit SARS-CoV-2 haben sich bis heute gut 11 Millionen Menschen infiziert. Was schätzen Sie? Sind es bei AIDS mehr oder weniger Infizierte? Es sind mehr, nämlich 38 Millionen, die Todesopfer der vergangenen Jahrzehnte noch nicht einmal mitgerechnet. Corona und HIV unterscheiden sich deutlich. Der gewichtigste Unterschied aber ist, dass es gegen HIV Medikamente gibt. Eigentlich ideale Voraussetzungen, um wenigstens die AIDS-Pandemie zu beenden. Bei mir im Studio ist mein Kollege Martin Winkelheide. Martin, 2030, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, das war die Ziellinie, die die Weltgesundheitsorganisation sich gesetzt hatte. Wie sehen die Zahlen aus heute zum Auftakt des Welt-AIDS-Kongresses?
Also in einigen Ländern, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, ist der Kampf gegen HIV-AIDS sehr erfolgreich. Andere Länder, etwa in Osteuropa, machen immer noch nicht genug und das Problem hat auch keine politische Priorität. Dort verbreitet sich das Virus sehr schnell und sehr stark aus. Und die selbstgesteckte Zielmarke der WHO 2030, die ist nicht mehr zu erreichen. Es haben sich im letzten Jahr knapp 2 Millionen Menschen neu mit HIV angesteckt und man ist weit von einem Ende der AIDS-Pandemie wirklich entfernt.
Wie sehr beeinträchtigt denn die Corona-Krise den Versuch, die AIDS-Epidemie in den Griff zu bekommen?
Das ist schwierig abzuschätzen. Es gibt kurzfristige Folgen. Überall auf der Welt haben ja Menschen oft Besuche beim Arzt oder in der Klinik gemieden, aus Angst, sich mit Corona anzustecken. Und es gibt auch Befürchtungen, dass die Betreuung von Menschen mit HIV gelitten haben könnte. Es gibt Einzelberichte, auch sehr zahlreiche, aber wie groß die Folgeprobleme wirklich werden und sein werden, das lässt sich heute eben noch nicht genau abschätzen. Große Sorgen machen sich HIV-Experten über die langfristigen Folgen der Corona-Krise. Die Behandlung von Corona-Patienten ist ja eine zusätzliche Belastung für viele ohnehin schwache Gesundheitssysteme im Süden des Globus. Dazu kommen eben noch die wirtschaftlichen Folgen, dass es Absatzeinbrüche gegeben hat, Arbeitslosigkeit. Und um diese Folgen abzumildern, wird viel Geld gebraucht. Die Frage ist, bleibt genug, um die Behandlungsprogramme für Menschen mit HIV weiter wie geplant auszubauen und überhaupt auch bestehende Programme weiterzuführen? Und es gibt noch ein ganz praktisches Problem. Die Medikamentenproduktion in China, in Thailand und in Indien ist durch Corona zeitweise gestoppt worden. Sie ist längst noch nicht im vollen Umfang wieder angelaufen. Lieferketten sind unterbrochen worden. Und Hilfsorganisationen berichten, dass ihre Lager mit HIV-Medikamenten bald leer sind. Also die Corona-Krise, kann man davon ausgehen, wird wie eine gewaltige Bremse wirken. Und das ist ein Problem, da ja ohnehin längst nicht jeder Mensch mit HIV, der Medikamente bräuchte, sie tatsächlich auch bekommt.
Dabei hat es ja gerade im Bereich der Medikamentenversorgung große Fortschritte gegeben in den letzten Jahren.
Ja, das stimmt. Also Schätzungen sagen, dass zurzeit an die 38 Millionen Menschen mit HIV leben. Etwa 2 von 3 Infizierten haben Zugang zu Medikamenten, also knapp 25 Millionen. Das ist ein riesiger Fortschritt. Zum einen, weil Menschen mit HIV dank der Medikamente lange Zeit wirklich gut leben können, ohne krank zu werden. Und mithilfe der Medikamente lässt sich das Virus in der Vermehrung im Körper ja gut unterdrücken. Und auf der anderen Seite ist die Medikamentenbehandlung eben auch die wichtigste Methode und das wichtigste Mittel geworden, um neue Ansteckungen zu verhindern. Wer Medikamente nimmt und die dann auch gut wirken, der ist eben nicht mehr ansteckend. Lange Jahre hat man ja vor allem die Kondombenutzung beworben. Kondome sind nach wie vor wichtig und richtig, weil sie vor einer Ansteckung schützen. Aber man hat eben inzwischen auch gelernt, den größten Effekt haben eben die großen Medikamentenprogramme gehabt, wenn es darum geht, neue Ansteckungen eben zu verhindern. Und so ist es auch gelungen, die Zahl der Neuansteckungen auf unter 2 Millionen im Jahr zu senken, also die AIDS-Epidemie zu bremsen. Theoretisch könnte es auch gelingen, sie so zu stoppen, aber man ist hinterm Zeitplan hinterher.
Schneller zum Ziel führt eine Impfung. Wie weit ist man da?
Das ist ein großes, frustrierendes Kapitel. Mit einer Schutzimpfung gegen HIV ginge das Stoppen der Epidemie natürlich viel einfacher, aber man forscht seit 35 Jahren daran, bislang mit wenig Erfolg. Es hat wenige kleine Erfolge gegeben, aber eben auch viele, viele Rückschläge. Anfang des Jahres ist noch ein großer Feldversuch in Südafrika abgebrochen worden, von dem hatte man sich sehr viel versprochen. Der Impfstoffkandidat hatte aber überhaupt keine Schutzwirkung. Die Impfstoffforschung, sie geht weiter, aber man wäre schon froh, was zu finden, das zumindest zu 50- oder 60-prozentiger Sicherheit vor einer Ansteckung mit HIV schützt.
Im Netz beginnt heute die Welt-AIDS-Konferenz. Martin Winkelheide hat die aktuelle Lage für uns zusammengefasst. Um der Luftverschmutzung und saurem Regen entgegenzuwirken, dürfen Schiffe weltweit seit Anfang des Jahres nur noch schwefelarmen Treibstoff tanken. Eigentlich. Sie können auch weiter mit dem billigen konventionellen Schweröl fahren und dafür die entstehenden Abgase direkt an Bord reinigen. Solche Waschanlagen für Schiffsabgase gibt es. Für die Luft ist das gut, für das Meer oft weniger. Thomas Schröder über Nachbesserungsbedarf für die Schifffahrt.
Wir fahren gerade einen 36-Stunden-Betrieb. Hier waren alle an Bord mit 8 Stunden Wache.
Die Mannschaft ist an Bord, der Motor stampft und der Schornstein raucht. Doch voran geht es keinen Meter. Denn hier am Ufer der Flensburger Förde in einer kleinen Halle mit ein paar Laboren drumherum steht lediglich ein Forschungsschiffmotor. Das Einzige, was hier so ein wenig nach Schiff aussieht, steht draußen auf dem Hof. Es ist der Schornstein, der ganz typisch am Ende gebogen ist und Rauch in die Luft bläst. Weißen Rauch, denn die Abgase wurden zuvor von einer Scrubber-Anlage gereinigt, wie Versuchsleiterin Victoria Fied erklärt.
Scrubber sind so riesige Duschen, wo das Abgas eingeleitet ist nach dem Kaminprinzip von unten nach oben. Und dann in Gegenrichtung strömt Waschwasser. Dieses Waschwasser ist in der Regel Seewasser. Und dieses Wasser hat die Fähigkeit, die gelöste Verbindungen zu binden. Das sind die Schwefeloxide, Rußpartikel, das sind Schwermetalle, das sind die letzten Öltröpfchen aus dem Verbrennungsprozess oder auch die PAKs.
PAKs, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und andere Schadstoffe finden sich auf diese Weise in dem Waschwasser wieder. Auf einem richtigen Schiff würde dies nun mehr oder weniger stark verdünnt, im Meer landen, erklärt Michael Thiemke, Schiffstechniker an der Hochschule Flensburg.
Es gibt Gebiete, wo man das verschmutzte Wasser einfach außenbords geben darf. Leider ist das so. Und es gibt andere Gebiete, in denen das streng verboten ist.
Damit diese Verbotszonen ausgeweitet werden können und Reeder eine Alternative zum Verklappen der Schadstoffe haben, arbeiten Thiemke und seine Kollegin Fied an einem Reinigungsprozess für das Waschwasser, der so einfach und störungssicher wie möglich ist.
Also wir befinden uns jetzt in dem neuen Membranenanlagenraum. Um diese Membranen ist natürlich sehr viel mehr aufgebaut, sehr viele Rohrleitungen, sehr viele Ventile, Pumpen.
Inmitten dieses Durcheinanders von Leitungen und Messgeräten nimmt sich das Herzstück der Anlage klein aus. Es ist ein wenige Zentimeter breites Rohr, in dem innen viele kleine Kanäle entlangführen, die sogenannten Membranen.
Und sobald das Abwasser auf dieses Membranrohr trifft, kommt zu einer Trennung. Flüssigkeit, die kann diese Membrane passieren. Und auf der Siebseite der Membran verbleiben die Partikel, die größer sind als die Poren dieser Membrane.
Sowohl die Scrubber-Technologie wie auch die Reinigung von Wasser mit deutlich einfacheren Anlagen als die wir im Forschungsbetrieb haben, ist immer noch so komplex, dass sie nicht vollautomatisch, stabil, dauerhaft funktioniert. Zumindest gilt das für viele Schiffsbetreiber, mit denen wir im Kontakt sind. Und die fahren deswegen extra Personal. Das kostet wiederum Geld.
Es scheint paradox. Es gibt schwefelarmen Treibstoff, der schon in den Raffinerien in großen Mengen gereinigt wurde. Trotzdem ist es für die Schifffahrt, selbst mit zusätzlichem Personalaufwand, oft lohnender, das alte, billige Schweröl zu verwenden und dieses an Bord selbst zu reinigen. Immerhin 4000 Schiffe fahren derzeit mit solchen Anlagen, Tendenz steigend. Und über 98% dieser Fahrzeuge entsorgen ihre Abwässer auf die ein oder andere Weise im Meer. Thiemke hofft, dass sich diese Praxis und die Vorschriften ändern könnten, wenn sie es schaffen, eine gute und günstige Reinigungstechnologie zu entwickeln. Beate Klünder vom NABU indes wünscht sich eher, dass Scrubber grundsätzlich verboten werden.
Denn wenn ein Schiff einen Scrubber hat, darf es dieses sehr, sehr dreckige und günstige Schweröl noch tanken. Und es kontrolliert aber niemand, ob der Scrubber tatsächlich die ganze Zeit läuft. Und gerade auf dem offenen Meer ist das quasi unkontrollierbar.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie schätzt, dass vor allem große Mengen giftiger PAKs eingeleitet werden, wenn sich die Scrubber-Technologie ohne weitere Filterung des Waschwassers durchsetzt. Letztlich, so fasst es ein Behördenmitarbeiter zusammen, sei es schlichtweg absurd, dass viel Energie aufgewendet werde, um Schadstoffe lediglich von der Luft ins Meer umzuverteilen.
Thomas Schröder über die Entsorgung von Schiffsabgasen. Rettet uns Technologie oder bringt sie uns um? Damit befasst sich auch ein Sachbuch, das gerade auf Deutsch erschienen ist.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Lennart Püritz.
Gleich am Anfang seines Buchs »Unsere Zukunft – Perspektiven für die Menschheit« macht der renommierte britische Astrophysiker Martin Rees klar, dass er nicht nur als Wissenschaftler schreibt, sondern auch als besorgter Angehöriger der Spezies Mensch. Denn
zum ersten Mal ist eine Spezies, die unsere, so mächtig und dominant, dass sie die Zukunft der Erde in der Hand hat. Wir sind in eine Epoche eingetreten, die einige Geologen als das Anthropozän bezeichnen.
Rees illustriert das mit einem Gedankenspiel. Was hätten Aliens gesehen, die den Werdegang unseres Planeten verfolgen? Seine Antwort? Die meiste Zeit nur allmählichen Wandel. Im winzigen letzten Abschnitt der Erdgeschichte dann aber plötzliche Umbrüche durch Landwirtschaft, Urbanisierung, Klimawandel. Ein menschengemachter Fieberschub. Andererseits auch Raumflugkörper, mit denen die Menschheit sich anschickt, das Weltall zu erobern. Wären die Außerirdischen also eher Zeugen des Untergangs oder des Aufbruchs zu neuen Ufern?
Ob wir dieses Jahrhundert überleben und die langfristige Zukunft unserer mehr denn je verwundbaren Welt sichern können, hängt davon ab, ob manche Technologien schneller auf den Weg gebracht und andere dagegen verantwortungsvoll eingedämmt werden.
Zunächst lenkt Martin Rees den Blick auf Risiken, die uns bedrohen. Klimawandel, Atomkriege, Artensterben, Ressourcenknappheit oder Pandemien. Und er diskutiert Forschungsfelder, die Chancen, aber auch Gefahren und ethische Dilemmata bergen. Kluge Ziele sind für ihn erneuerbare Energien, medizinische Fortschritte oder künstliche Fleischproduktion. Beim Geoengineering für den Kampf gegen die Erderwärmung rät Rees zur Vorsicht, ebenso bei künstlicher Intelligenz.
Bliebe eine leistungsstarke, futuristische KI fügsam? Oder würde sie den Aufstand proben? Würde sie menschliche Ziele und Motive verstehen und sich ihnen anpassen?
Wie es sich für einen ehemaligen Direktor des Instituts für Astronomie an der Universität Cambridge gehört, blickt Martin Rees auch über die irdischen Grenzen hinaus. Das 21. Jahrhundert sei vielleicht das erste, in dem sich Menschen Lebensräume jenseits der Erde erschließen. Die Siedler auf fernen Planeten könnten sich mittels künftiger Cyborg- und Gentechnologie an die außerirdische Umwelt anpassen. Möglicherweise der erste Schritt zur Abspaltung einer neuen Spezies, ein Übergang von organischer zu elektronischer Intelligenz. Rees greift zwar zu den Sternen, bleibt aber auf dem Boden, indem er einräumt:
Es könnte sein, dass einige zentrale Merkmale der Realität unser Fassungsvermögen übersteigen. Manchmal sind wir möglicherweise wirklich mit unserem Latein am Ende, bei Phänomenen, die für unser langfristiges Schicksal und ein erschöpfendes Verständnis der physikalischen Realität von entscheidender Bedeutung sind, von uns aber ebenso wenig erkannt werden, wie ein Affe die Natur der Sterne und Galaxien durchschaut.
Trotz dieser Unwägbarkeiten plädiert Rees für Optimismus und fordert kollektive Bemühungen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Einige Ideen zur globalen Zusammenarbeit passen dabei erstaunlich gut zu aktuellen Debatten in der Corona-Pandemie, obwohl die englische Originalausgabe des Buchs bereits 2018 erschienen ist. Etwa wenn Rees anregt, dass Staaten mehr Souveränität an globale Organisationen wie die Internationale Atomenergiebehörde oder die WHO abtreten müssten.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die die Frage bewegt, ob die Menschheit dieses Jahrhundert gut überstehen wird und wie das gelingen kann.
Erkenntnisgewinn.
Die Erde und die Menschheit sind an einem kritischen Punkt. Doch der kluge Einsatz von Technologie und Wissenschaft könnte die Situation entschärfen.
Spaßfaktor.
Trotz der existenziellen Fragen, die das Buch behandelt, fällt das Lesen leicht. Dank anschaulicher Beispiele, einer optimistischen Grundhaltung und dem trockenen Humor des Autors, der mitunter aufblitzt.
Lennart Püritz über Unsere Zukunft, Perspektiven für die Menschheit von Martin Rees. Erschienen im Theiss Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Martina Wiese. Es hat 191 Seiten und kostet 25 Euro. Helfen Masken gegen Corona? Eigentlich war die Frage in weiten Teilen der Gesellschaft geklärt, doch mit den sinkenden Zahlen hat Mecklenburg-Vorpommern die Diskussion neu eröffnet. Dort will man die Maskenpflicht für den Einzelhandel zurücknehmen, wenn die Lage es erlaubt. Die Bundesregierung hat heute noch einmal klargestellt, dass sie wenig davon hält, aber was sagt die Wissenschaft? Reinhold Coesfeldt, Professor für Statistik an der Universität Kassel, hat in den Daten nach der Wirkung von Masken gesucht. Kurz vor der Sendung habe ich ihn gefragt, was er von den Plänen hält.
Die Pläne sind aus unserer Sicht erheblich verfrüht. Wir haben durch verschiedene Maßnahmen, insbesondere auch durch die Einführung der Maskenpflicht, die Pandemie eindämmen können. Und die Erfolge der Pandemie würden aus unserer Sicht auch aufs Spiel gesetzt, wenn wir jetzt schon die Maskenpflicht aufheben würden.
Sie haben sich die Zahlen in Jena und in anderen Orten in Deutschland vor und nach der Einführung der Maskenpflicht angeschaut und ein Diskussionspapier dazu veröffentlicht, weitere Studien laufen. Können Sie die Wirkung beziffern? Also was genau sehen Sie in den Daten?
Ja, wir haben im Prinzip drei Vergleiche vorgenommen. Einmal Jena. In Jena ist die Maskenpflicht am 6. April eingeführt worden, also vorzeitig, sehr viel früher als in anderen Bundesländern und in anderen Kreisen. Und dort hat sich gezeigt, dass nach 10 Tagen etwa immer im Vergleich zu einer synthetischen Kontrollregion, man findet ja kein zweites Jena, deshalb haben wir eine Kontrollregion konstruiert, dass da wir einen Rückgang haben um etwa 13% und nach 20 Tagen da beträgt der Rückgang etwa 23%. Also insgesamt könnte man sagen, in Jena hat das Ganze zu einer prozentualen Abnahme der täglichen Wachstumsrate von 60% geführt. Der Jena-Effekt ist besonders groß und da stellt sich ja die Frage, ist das jetzt spezifisch? Wir haben deshalb Vergleiche vorgenommen, Einführung der Maskenpflicht in anderen Städten. Und da haben wir nicht so einen großen Effekt festgestellt, aber die gesamte prozentuale tägliche Abnahme der Wachstumsrate beträgt über 35%. Und im Vergleich zu Kreisen, also da lösen wir uns jetzt etwas von den Städten, da haben wir auch eine prozentuale Abnahme der täglichen Wachstumsrate von knapp 20% festgestellt.
Jetzt waren die Masken ja überall die gleichen. Macht Sie das nicht stutzig, dass Sie da unterschiedliche Zahlen herausbekommen?
Wir haben ja unterschiedliche Zahlen auch deshalb raus, weil zum Beispiel die Kontakthäufigkeit in Städten viel größer ist als zum Beispiel in Kreisen. Deshalb hatten wir von vornherein erwartet, dass also die Stärke der Effekte abnimmt, wenn wir uns sozusagen von der Stadt zum Land hin bewegen.
Könnte es sein, dass die Maske auch psychologisch einen Effekt spielt, der über diese Ziffern hinausgeht?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Wir hatten ja eine sehr starke Kampagne in Jena beispielsweise gehabt. Die Einführung der Maskenpflicht ist schon sehr früh angekündigt worden, also bereits Ende März. Und da kann es natürlich sein, dass solche Ankündigungseffekte auch auftreten, dass dadurch eben auch sozusagen eine Änderung im Verhalten der Bevölkerung auftritt, das nicht direkt auf den Maskeneffekt zurückgeführt werden kann. Das steckt auch mit drin bei Jena, da haben wir ja auch einen besonders starken Effekt gefunden, aber beispielsweise allein der Ankündigungseffekt kann es nicht gewesen sein, denn wir haben ja eben auch für andere Kreise und Städte einen signifikanten Effekt festgestellt.
Das heißt, Ihre Empfehlung ist ganz klar, Maskenpflicht beibehalten, selbst wenn die Zahlen so niedrig sind, wie sie es in Mecklenburg-Vorpommern im Moment ja auch tatsächlich sind.
Das ist tatsächlich der Fall. Allerdings kann eine zweite Welle entstehen, das weiß man nicht. Insgesamt ist die Maske oder das Maskentragen vielleicht ein klein wenig einschränkend, aber es ist eine sehr kosteneffektive Maßnahme und deshalb plädieren wir dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall die Maskenpflicht noch nicht aufgehoben wird.
Sagt Professor Reinhold Coesfeldt von der Universität Kassel über die Bedeutung von Masken gegen Corona. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
Forscher hängen Zellmembranen auf Computerchips. Das Team hat seine Technologie in 2 Magazinen der American Chemical Society präsentiert. Die Wissenschaftler nehmen die Membran einer Zelle und platzieren sie auf Kunststoffelektroden. Diese Elektroden sind an einen Computerchip angeschlossen, der jegliche Veränderungen der Membran registriert. So lässt sich etwa die Funktionsweise von Eiweißen erforschen, die bestimmte Stoffe durch die Membran hindurchlassen. Bislang haben die Forscher mit ihren Membranchips beispielsweise untersucht, wie Grippeviren mit Zellen interagieren. Wie Sie in einer Pressemitteilung schreiben, werden Sie sich nun SARS-CoV-2 zuwenden. Sie wollen die Hülle des Virus auf Ihrem Chip platzieren und untersuchen, wie sie auf Medikamente reagiert. In Amerika betrieben die Menschen vor 12.000 Jahren schon Bergbau. Drei Höhlen auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan haben Forscher seit langem vor Rätsel gestellt. Sie sind voller Skelette steinzeitlicher Menschen, die dort gestorben sind. Unklar war bislang aber, warum die Menschen dereinst in diese gefährlichen und dunklen Schächte vordrangen. Nun hat ein Forscherteam aus den USA, Kanada und Mexiko 12.000 Jahre alte Grabwerkzeuge sowie Spuren von Grabungen in den Höhlen entdeckt. Die Menschen haben somit wahrscheinlich das in den Höhlen natürlich vorkommende Pigment Ocker abgebaut. Wie die Archäologen im Magazin Science Advances schreiben, sind das die ersten Belege für steinzeitlichen Bergbau in Amerika. Das Pigment diente nicht nur zur Dekoration, sondern auch als Sonnenschutz und zur Abwehr von Schädlingen. Datenströme von Sicherheitskameras verraten viel über ihre Besitzer. Es geht um Kameras, die ans Internet angeschlossen sind. Die Benutzer können damit etwa aus der Ferne beobachten, ob sich Einbrecher im heimischen Garten oder der Wohnung zu schaffen machen. Informatiker aus China und dem Vereinigten Königreich haben nun gezeigt, am Datenverkehr dieser Kameras könnten Angreifer erkennen, ob die Hausbewohner daheim sind oder nicht. Sie müssten dazu noch nicht einmal auf das übertragene Bild zurückgreifen. Allein an Traffic lasse sich ablesen, ob auf dem Video Bewegungen zu sehen seien. Das teilten die Forscher heute auf der IEEE International Conference on Computer Communications mit. Bei der Bundeswehr lernen Schäferhunde, Spaniel und Retriever gerade, Corona-Infektionen zu erschnüffeln. Mit Hilfe der Tierärztlichen Hochschule Hannover trainiert die Bundeswehr derzeit 10 ihrer Diensthunde. Die Tiere schnuppern an Speichelproben infizierter Menschen, in denen die Viren chemisch unschädlich gemacht wurden. Sollte dieser Test erfolgreich sein, werden die Hunde darin trainiert, aktive Coronaviren im menschlichen Speichel zu erkennen. In den Vereinigten Staaten und in Finnland untersuchen Forscher zudem, ob Hunde am Urin von Menschen eine Covid-19-Erkrankung erkennen können. Laut dem Umweltbundesamt haben Kinder zu viele Chemikalien im Blut. Konkret geht es um sogenannte per- und polyfluorierte Alkalisubstanzen, kurz PFAS. Diese Chemikalien kommen etwa bei der Beschichtung von Kaffeebechern oder Outdoorjacken zum Einsatz. Für eine Studie wurden Blutproben von über 1000 Kindern und Jugendlichen auf diese Stoffe untersucht. In einem Fünftel der Proben lag die Konzentration einer bestimmten Chemikalie aus dieser Gruppe über einem Wert, der in jedem Fall als unbedenklich eingestuft wird. Die EU-Kommission unterstützt CureVac. Wie die Tübinger Firma heute mitteilte, erhält sie ein 75 Millionen Euro Darlehen. CureVac forscht an einem Corona-Impfstoff und hat letzten Monat mit ersten Studien an Menschen begonnen.
Sternzeit, 6. Juli. Und ewig grüßt Capella. Gegen Mitternacht findet man in diesen Nächten tief am Nordhimmel einen hellen Stern, dessen Licht selbst horizontnahe Dunstschichten durchdringt. Das ist Capella, der Hauptstern im Fuhrmann, der vom Winterhimmel her bekannt ist. Capella ist der nördlichste Stern im Wintersechseck, das die helle Beteigeuze im Himmelsjäger Orion umgibt. Gerade diese Position ganz oben im Wintersechseck führt dazu, dass Capella auch mitten im Sommer am Nachthimmel zu beobachten ist. Der Stern steht so weit nördlich, dass er in unseren Breiten überhaupt nicht untergeht. Solche Sterne nennen Astronomen zirkumpolar, weil man sie auf ihrem Weg rund um den Himmelspol herum beobachten kann. Noch gilt dies für Beobachter in ganz Deutschland, denn selbst vom südlichsten Zipfel aus schrammt Capella noch rund 3 Grad über dem Horizont entlang. Allerdings vollführt die schiefstehende Erdachse im Schwerefeld der Sonne eine langsame Kreiselbewegung. Diese Präzession, wie Fachleute sagen, führt dazu, dass Capella im Süden der Republik in gut 2300 Jahren erstmals untergeht, während sie weiter im Norden immer noch zirkumpolar bleibt. Auf der Höhe von Flensburg wird man Capella erst in gut 4000 Jahren unter- und wieder aufgehen sehen. In gut 13.000 Jahren steht Capella dann Anfang Juli um Mitternacht halb hoch am Südhimmel, knapp unterhalb vom Himmelsäquator, also ähnlich hoch wie derzeit die Gürtelsterne des Orion im Winter. Capella ist dann kein Ganzjahresstern mehr, sondern ein Gestirn des Sommers.
Und damit räumt Forschung aktuell den Platz für die Kollegen von der Wirtschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.